Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, dem 12. März 2012. Heute mit folgenden Themen: Menschenstrom gegen Atom. Der Jahrestag von Fukushima bewegte auch die Schweiz. Und Bern erhält ein neues Filmhaus. Unser Kopf der Woche ist David Landolf, Gründer und Betreiber vom Lichtspiel. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu den Nachrichten heute von und mit Michael Spahr.
Gestern war Abstimmungssonntag. Zwei Vorlagen beschäftigten sich mit dem Bauen. Eine wurde angenommen, die andere abgelehnt. Das Stimmvolk entschied sich im Sinne der links-grünen Parteien und Organisationen. Die Zweitwohnungsinitiative wurde knapp angenommen. Das Anliegen des Umweltschützers Franz Weber wird ab sofort umgesetzt. In allen Schweizer Gemeinden dürfen nicht mehr als 20% Ferienwohnungen sein. Abgelehnt hingegen wurde die bürgerliche Bausparinitiative. Ehepaare hätten damit jährlich bis zu 30.000 Franken für Bauvorhaben steuerfrei auf die Seite legen können. Die Mehrheit des Stimmvolks hat wohl deshalb Nein gesagt, weil in erster Linie Grossverdiener von diesem Gesetz profitiert hätten. Allerdings kommt eine ähnliche Vorlage im Juni noch einmal vors Volk. Bei zwei Vorlagen entschieden sich die Stimmenden dann eher für die bürgerlich rechte Seite. So wurde die 6-Wochen-Ferieninitiative klar abgelehnt und auch die Buchpreisbindung wird definitiv abgeschafft. Das heisst, das Kulturgut Buch wird wie die meisten anderen Kulturgüter in Zukunft dem freien Markt überlassen. Praktisch unbestritten haben sich die Schweizerinnen und Schweizer für einen neuen Artikel in der Bundesverfassung ausgesprochen. Darin wird festgehalten, wie mit Glücksspielen umgegangen wird. Unter anderem wird damit geregelt, dass Gewinne aus Lotterien für gemeinnützige Zwecke eingesetzt werden müssen. Wir kommen noch zu ein paar lokalen und kantonalen Abstimmungen. Die Elektrizitätswerke der Stadt Bern-EWB dürfen sich am Ausbau der Wasserkraftwerke beim Grimsel beteiligen. Eine grosse Mehrheit der Berner Stadtbevölkerung sagt somit Ja zu einem wichtigen Projekt in der Strategie der Stadt, endgültig ohne Atomstrom auskommen zu können. In Wohlen wurde die Initiative für eine nachhaltige Struktur der Primarschule verworfen, das heisst, es wird wohl zu Schulschließungen kommen. Ein Novum in der Schweiz gibt es bald in Zürich. Eine knappe Mehrheit sagte Ja zu sogenannten Sexboxen, die Strassenprostituierten mehr Schutz bieten sollen. Auf dem neu zu schaffenden Strichplatz wird zudem eine Betreuungsstelle geschaffen. In 4 Kantonen wurde gewählt. In St. Gallen, Uri und in Schwyz wurde der Höhenflug der SVP gestoppt. Sie gelten als grosse Wahlverlierer. Im Kanton St. Gallen konnten SP, Grüne, BDP und Grünliberale zulegen. In Uri legten FDP und Linke leicht zu. In Schwyz ebenfalls. Zudem gewannen Parteilose 3 Sitze. Die SP verlor allerdings einen Schweizer Regierungssitz an einen SVPler. Im Kanton Waadt gab es keine grosse Verschiebung der Kräfte. Genau gleich wie im Kanton Bern steht der mehrheitlich linken Regierung ein bürgerlich dominiertes Parlament gegenüber. Im Kanton Fribourg wird SP-Präsident Christian Lefranc neuer Ständerat und verteidigt somit den SP-Sitz des Kantons. Er wird Nachfolger des in den Bundesrat gewählten Alain Berset. Im Nahen und Mittleren Osten wurde das Wochenende von viel Gewalt überschattet. In Afghanistan ist ein amerikanischer Soldat amok gelaufen und hat mindestens 16 Zivilisten getötet, worunter 3 Kinder. In Palästina und Israel scheint die Gewalt erneut zu eskalieren. Seit Freitag wurden im Gazastreifen mindestens 19 Menschen durch israelische Luftangriffe getötet. Im gleichen Zeitraum haben militante Palästinenser über 130 Raketen auf Israel abgefeuert. Dabei ist offenbar eine Person verletzt worden. Ausgelöst wurde die Gewalt, nachdem eine israelische Rakete einen Anführer einer militanten Palästinenserorganisation getötet hatte. In Syrien haben die Vermittlungsversuche des ehemaligen UNO-Generalsekretärs Kofi Annan nichts gefruchtet. Die syrische Armee hat am Wochenende mindestens 90 Menschen getötet. Trotzdem will Kofi Annan weitervermitteln und gibt sich optimistisch. Heute ist Welttag gegen Internetzensur. Laut der Organisation Reporter ohne Grenzen gelten 12 Länder als sogenannte Feinde des Internets. Zudem werden 14 Länder beobachtet. Die Feinde des Internets zeichnen sich dadurch aus, dass sie das Internet massiv überwachen, Seiten sperren und Blogger und andere Internetaktivisten verhaften. Iran und China gelten als besonders internetfeindlich. Dort hat der Staat das Internet im letzten Jahr noch stärker eingeschränkt. Hoffnung besteht in Burma, wo einige Seiten wieder freigegeben und verhaftete Journalisten und Blogger freigelassen wurden. Libyen fungiert nicht mehr auf der Liste der Feinde, weil dank dem Sturz Gaddafis das Internet viel freier geworden ist. Zum Schluss noch zum Wetter. Uns steht eine sonnige Woche bevor. Am Nachmittag sollten sich die restlichen Wolken verzogen haben. Die Temperaturen betragen maximal 13 Grad. Im Lauf der Woche lässt der Sonnenschein das Thermometer langsam steigen, morgen auf 15 Grad, übermorgen Mittwoch auf 17 Grad, Ende Woche kann es gar 20 Grad warm werden.
Rabe Info 95,6.
Sie hören das Rabe Info, wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Japan hat gestern mit einer Trauerzeremonie und einer Schweigeminute den Opfern der Flutkatastrophe gedacht. Am 11. März 2011 haben Erdbeben und Tsunami 16.000 Todesopfer gefordert und die Atomkatastrophe von Fukushima ausgelöst. Der Jahrestag der Atomkatastrophe bewegte auch die Schweiz. Rund 8000 Menschen pilgerten gestern nach Mühleberg, um ein kräftiges Zeichen für den Atomausstieg zu setzen. Es war ein friedlicher Protestmarsch. Rund 8000 Menschen nahmen am gestrigen Menschenstrom gegen Atom teil. Die Organisatoren sind mit dem Anlass rundum zufrieden, sagt die Medienverantwortliche Nina Maria Kessler.
Wir haben zwischen 5.000 und 10.000 Menschen erwartet. Wir haben uns aber trotzdem sehr gefreut über diese große Masse, die mit uns zusammen ein starkes Zeichen gesetzt hat, eine klare Botschaft gesendet hat an Politik und Stromkonzerne. Wir wollen eine Konkretisierung des Atomausstiegs, wir wollen eine erneuerbare Zukunft.
Zu Fuß, mit dem Velo oder den öffentlichen Verkehrsmitteln ist der farbenfrohe Menschenstrom vom Bahnhof Gümmenen nach Mühleberg gepilgert. Hauptforderung war, dass die älteren Atomkraftwerke der Schweiz, das AKW Mühleberg und Betznau 1 und 2, sofort abgeschaltet werden.
Ich bin Matthias Senkist, ich demonstriere wie alle anderen hier auch gegen die Atomkraftwerke, weil ein gewisses Restrisiko besteht, dass immer irgendetwas passieren kann, und deshalb sind wir der Meinung, dass die Atomkraftwerke so schnell wie möglich abgeschaltet werden müssen.
Mein Name ist Lucia Lanfranconi und wir sind hier natürlich, um auch unsere Stimme herzugeben gegen die Atomkraftwerke hier in Mühleberg, und genießen auch den Sonntag hier und treffen viele Leute hier. Es ist ein super Anlass. Stimmung, ja.
Mein Name ist Claudio und ich bin hier, um für die Abschaltung vom AKW Mühleberg, und zwar sofort, nicht 2013, und für die Abschaltung aller anderen AKWs einzusetzen.
Das AKW Mühleberg soll nur noch bis 2013 am Netz bleiben, wenn die Sicherheitsmängel bis dahin nicht vollumfänglich behoben sind. Das hat der vergangene Woche das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Hat dieses Gerichtsurteil die Anti-AKW-Bewegung nun gestärkt oder geschwächt? Nina Maria Kessler.
Das ist schwierig zu beurteilen. Es hat sicher Menschen gehabt, für die das jetzt ausschlaggebend war. Andere sind vielleicht sogar deshalb zu Hause geblieben, weil sie gedacht haben, ja, jetzt ist ja alles klar. Da ist einfach nochmal zu sagen, das ist noch nicht definitiv. Es ist wichtig, dass wir den Druck aufrechterhalten. Und auch dieses Urteil hat uns eigentlich bestätigt, dass das wirklich ein gefährliches AKW ist, das aus unserer Sicht sofort vom Netz muss und nicht erst in einem Jahr.
Auch am Menschenstrom gegen Atom waren sich die Leute einig, dass trotz dem Gerichtsurteil der Druck aufrechterhalten werden müsse. Viele bezweifeln, dass das AKW Mühleberg 2013 wirklich abgeschaltet wird.
Nein, ich denke nicht, dass es so schnell geht, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, wahrscheinlich, leider, wie die Prozesse in der Schweiz etc. laufen, denke ich auch, dass es dauert, aber schön wäre es, natürlich.
einerseits ist das Gerichtsurteil immer noch anfechtbar und andererseits geht es nicht nur um das AKW Mühleberg, es geht um alle AKWs und solange es nicht abgestellt ist, kann man sicher einfach nicht Ruhe geben.
Ja, natürlich, weil ein Gerichtsentscheid, also es wurde ja schon angekündigt, dass dieser auch angefechtet werden soll und ich denke, es gibt sehr viele Leute, die mit der Atomkraft viel Geld verdienen und die haben natürlich kein Interesse daran, dass das Atomkraftwerk auch abgeschaltet wird. Wir werden erst aufhören zu demonstrieren, wenn die Schweiz völlig aus der Atomkraft ausgestiegen ist und alle AKWs ausgeschaltet sind.
Dafür wollen sich auch die Organisatoren vom Menschenstrom weiter engagieren. Geplant ist laut Nina Maria Kessler unter anderem, nächstes Jahr ein Erneuerbaren-Festival zu veranstalten.
95,6. Rabe Info.
Bern erhält ein neues Filmhaus. Im Marzilli, dort wo früher die Schauspielschule war, ziehen verschiedene Unternehmen und Organisationen ein, die sich mit dem Medium Film beschäftigen. So auch das Lichtspiel, die Kinemathek Bern. Eine riesige Sammlung von allem, was mit Kino zu tun hat. Jahrelang war das Lichtspiel in der alten Toblerone-Schokoladenrösterei untergebracht. Dort konnten alte Projektoren bestaunt werden und es gab ein regelmäßiges Kinoprogramm mit Schätzen aus der Filmgeschichte. Weil das Gebäude auf dem Areal nun abgerissen wird, muss das Lichtspiel zügeln. Anlässlich der Museumsnacht vom nächsten Freitag öffnet es seine Toren im Marzili neben der Dampfzentrale. Gegründet hat das Lichtspiel David Landolf. Er ist unser Kopf der Woche. Michael Spahr wollte von ihm wissen, ob er es schade finde, den Ort zu verlassen, der so schön nach Schokolade roch.
Ja, also das Lichtspiel ist ja in dieser Schokoladoblerrösterei groß geworden, gewachsen. Und es war für uns natürlich schon schwierig, mit dem Gedanken, sich überhaupt anzufreunden, diesen Ort zu verlassen. Wir waren aber gezwungen, weil das Gelände ganz neu überbaut wird und haben jetzt glücklicherweise dann nach langer, langer Ungewissheit einen wunderbaren Ersatz gefunden. Auch wieder eine Fabrik, diesmal eine Strickwarenfabrik, die eigentlich praktisch gleichzeitig wie das Kino entstanden ist. Also 1890 wurde diese Fabrik Rief gebaut im Sandrhein und in den 1890er Jahren wurde auch das Kino erfunden. Also für uns auch eine wunderbare Symbiose mit dieser Technikgeschichte und Industriegeschichte.
Jetzt sind Sie umgezogen. Ich erinnere mich, im Lichtspiel da standen immer Hunderte von Maschinen, von Projektoren. Diese ganze Sammlung von Walter Ritschard, eine riesige kinematografische Sammlung, mit das stand alles da. Zusätzlich haben Sie selber angefangen, auch zu sammeln. Wie haben Sie das Ganze hierher gebracht oder mussten Sie ganz viel auch noch wegwerfen?
Also das Ganze ist ja ein Prozess. Das heißt, wir sind eigentlich nicht wirklich umgezogen, sondern wir haben jetzt die neuen Räume bezogen. Das Ganze wird eine Metamorphose sein. Das Lichtspiel wird sich verwandeln und wir wollen das auch thematisieren. Daher machen wir auch keine Pause, sondern es geht nahtlos weiter mit den Veranstaltungen. Bedeutet für uns eigentlich das Umgekehrte, was wir vor 12 Jahren in dieser Toblerfabrik angetroffen haben, nämlich diese Sammlung vom verstorbenen Kinotechniker Walter Ritschard, die Räume völlig überfüllt hat und am Ort, also in der Bahnstraße mussten wir zuerst monatelang aufräumen, damit wir überhaupt das Kino einrichten konnten, damit wir Publikum, die Leute empfangen konnten. Und jetzt geschieht eigentlich das Umgekehrte. Jetzt beziehen wir eine leere Fabrikhalle und haben mindestens ein Jahr Zeit, das heißt, bis dann das alte Gebäude abgerissen wird, eigentlich die Sachen zu sortieren, zu sichten und dann auch hierher zu transportieren. Also das ist nicht so, dass wir uns jetzt auf 2 Projektoren beschränken, sondern es wird eigentlich mehr oder weniger, ich sage jetzt nicht alles, aber es wird sehr viel vom alten Lichtspiel ins neue Lichtspiel kommen. Aber das Ganze wird sich über ein Jahr entwickeln. Das heißt, auch die Gäste werden das mitverfolgen können, dass sie bei der ersten Veranstaltung vielleicht eine fast leere Halle sehen und sie dann auch miterleben, wie diese Halle sich füllt, bis es, denke ich, auch wieder irgendwann dann kaum mehr Platz hat.
Jetzt in der Öffentlichkeit kennen viele Leute das Lichtspiel einfach als Kino. Wird das so in dem Sinn weitergeführt, das Kino mit vielen auch alten Filmen, die neu gezeigt werden?
Also Der Geist des Lichtspiels wird ganz sicher in der gleichen Art weiterleben. Das heißt, wir werden Veranstaltungen haben, das wird sich zusammensetzen. Die Woche über haben wir mehr Retrospektiven, thematische Zyklen, Filmgeschichte. Und am Sonntag ist ja seit 602 Ausgaben, also seit wir im Sommer 2000 begonnen haben, jeden Sonntagabend ein Überraschungsprogramm aus unserem eigenen Archiv, aus dem eigenen Kühlraum. Da lagern inzwischen etwa 15.000 Filme. Das heißt, wir können jeden Sonntag wirklich ein neues Überraschungsprogramm zusammenstellen. Das wird hier auch so sein. Wir werden die Aktivitäten noch ausbauen. Also dieser Ort jetzt im Sandrhein bietet uns auch ganz viele neue Möglichkeiten. Neben diesem Veranstaltungsteil gibt es für uns natürlich, was zeitlich auch viel aufwendiger ist, den ganzen Archivteil. Also wir kümmern uns ja um alles, was mit dem kinematografischen Erbe zu tun hat. Das heißt nicht nur um Filme, sondern auch um Geräte, um Dokumentationen, um alles, was irgendwie mit Kino und Film zu tun hat. Und das bedeutet natürlich auch, dass sehr viel Material auch immer noch zu uns kommt, dass wir uns auch bemühen, Sachen neu in die Sammlung aufzunehmen und die auch aufzubereiten, also die Filme in die Datenbank aufzunehmen, fachgerecht einzulagern, die Geräte wieder instand zu stellen, die Plakate in die Datenbank zu erfassen, aufzuhängen und so weiter.
Sie haben ja, David Landolf, in den letzten Jahren eben aus dem Lichtspiel auch eine Kinemathek gemacht. Es gibt ja in der Schweiz auch eine Cinemathek in Lausanne von der Schweiz. Was machen Sie, was dann dort nicht geboten wird?
Also ich denke, wir ergänzen uns eigentlich sehr gut. Wir sind die beiden einzigen Schweizer Institutionen, die auch international anerkannt sind und in Verbänden aufgenommen wurden. Das Schweizer Filmarchiv hat natürlich einen Auftrag vom Bund, alles, was mit schweizerischer Filmproduktion zu tun hat, aufzubewahren. Ich denke, die Cinemathek richtet sich eher nach den großen, bekannten Namen und da geht natürlich vieles in Vergessenheit. Und wir kümmern uns eigentlich um alles, was kleiner ist, das heißt kleinere Filmproduktionen, das sind kurze Dokumentarfilme, das ist alte Werbung, das sind Trickfilme, das sind Wochenschauen, also all die Sachen, die eigentlich nicht abendfüllend sind, aber die auch eine Zeit dokumentieren. Unterrichtsfilme haben wir viele, aber auch sehr viele Privatfilme, also Amateuraufnahmen. Das geht zurück bis in die 1910er Jahre. Da findet man sehr, sehr viele spannende Dokumente. Die Cinemathek hat auch keine technische Ausrichtung, das heißt, das ganze Fachwissen, auch das Ersatzmaterial eigentlich zu all den Geräten, die jetzt nicht mehr im Einsatz sind, das ist schon einzigartig, dass das eben dann bei uns auch unter dem gleichen Dach ist, so, sozusagen mit der Filmsammlung zusammen.
Hat das eigentlich noch Zukunft? Im Moment wird ja das ganze Kinowesen der Schweiz zum Teil auch mit Hilfe von öffentlichen Geldern umgebaut zu einem digitalen Kinowesen. Also die alten Projektoren, die Sie ja jetzt eigentlich als Experte noch eben auch reparieren können, verschwinden ja langsam. Sehen Sie dann für Sie, also für die Kinemathek, auch neue Aufgabenbereiche in der Zukunft?
Also ich denke, es ist ein sehr wichtiger, einschneidender Moment für die Kinolandschaft, für die Filmproduktion. Es gibt ja nicht nur die Kinos, die umrüsten, es gibt auch diverse Firmen, die in Schwierigkeiten stehen. Kodak ist eine davon, das Schwarz-Filmlabor ist schon geschlossen worden. Ich denke, für uns ist es eine ganz wichtige Sache, auch eine Chance, eben das, was jetzt eigentlich im Alltag nicht mehr gebraucht wird, das zu retten und nicht nur das technische Material, sondern auch das Fachwissen und dieses Material eben auch zugänglich zu machen. Ich denke, es geht nicht darum, jetzt einfach die Projektoren in den Keller zu stellen, sondern auch zu schauen, dass man das eben auch den Leuten weiterhin zeigen kann, wie Filme produziert worden sind, wie man sie vorgeführt hat, wie man Filme geschnitten hat. Natürlich auch Hilfe anzubieten, wenn Leute Material bei sich haben, Filme bei sich haben, die sie nicht mehr anschauen können. Und eben auch, ich denke, dem Zuschauer, der Zuschauerin die Möglichkeit geben, zu sehen, wie hat Film früher auf der Leinwand ausgesehen. Nicht nur inhaltlich, sondern auch formal und auch von der Struktur her. Es ist ja ein ganz anderes Medium und es ist, auch wenn die heutigen Projektoren sehr gut sind, es ist eine andere Wahrnehmung, ein anderes Sehen.
Jetzt arbeiten Sie sehr viel mit dem Vergangenen, mit alten Bildern, alten Filmen. Inwiefern ist dieser Ort jetzt auch ein Ort für das zukünftige Filmschaffen, gerade auch hier in der Region?
Also für uns ist es eine riesige Chance räumlich, weil dieses Gebäude von der Schauspielschule oder die Schauspielschule verschiedene Räume hier genutzt hat. Wir haben den ganzen Dachstock übernommen als Lichtspiel. Die zusätzlichen Räume, die jetzt noch frei geworden sind, haben Filmschaffende, junge, jüngere, nicht nur, aber auch junge Berner Filmschaffende übernommen. Und das Ganze wird jetzt als Filmhaus auch, bildet eigentlich alles, oder das Filmhaus Bern deckt eigentlich die ganze Kette ab. Also wir haben die Filmproduktion, die aktive Filmproduktion auf einer Seite, die Vermittlung, Filmvermittlung und dann die Archivierung, alles im gleichen Haus unter dem gleichen Dach. Und wir werden sicher auch bei uns die Leinwand öffnen für jetzt neue Produktionen. Die Filmschaffenden haben auch Gelegenheit, hier Kurzfilmabende zu organisieren. Also wir hoffen eigentlich, dass hier ein sehr reger Austausch auch stattfinden kann, eben gerade mit dem zeitgenössischen Filmschaffen.
Sagt David Landolf, Gründer und Betreiber der Berner Kinemathek Lichtspiel. Nächsten Freitag, anlässlich der Museumsnacht, öffnet das neue Lichtspiel im Marzilli gleich neben der Dampfzentrale seine Türen. Mehr Infos gibt's auf dem Internet unter lichtspiel.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's vom Rabe Info für heute. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Zum heutigen Info beigetragen haben Michael Spar. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Roll. Die wünscht einen schönen Tag, schöne Woche. Merci fürs Zuhören. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.